Wir reden jetzt seit ein paar Wochen über Freundschaft und heute geht es weiter, es ist der vorletzte Teil. Genau, und heute ist das Thema Freundschaft gestalten wie Jesus. Ich habe noch einen mit Jesus draus gemacht oder gestalten mit Jesus. Es wird uns noch länger begleiten und am Ende werden wir es mit dem Wie klären. Heute möchte ich mit uns zwei Punkte anschauen. Und zwar erstens, was es heißt, Jesu Freund zu sein. Und zweitens, wie unsere Freundschaft zu Jesus alles verändert. Im letzten Gottesdienst haben wir darüber geredet, dass wir mit Gott in perfekter Freundschaft waren, im Garten Eden, in dem Ort, wo alles vollkommen und gut war, solange Adam nicht alleine war. Das hatten wir gelernt. Und es war ein Ort für perfekte Freundschaft zwischen den Menschen und zwischen Mensch und Gott. Und dann haben wir über den Sündenfall gelesen und der erste Bruch, und es war eigentlich eher ein Vertrauensbruch zuerst, hat Gott wirklich gesagt? Und Adam und Eva haben dann überlegt, ja, vielleicht hält Gott uns das Gute, also enthält Gott uns das Gute vor. Und sie haben angefangen zu misstrauen. Und dann aßen sie von der Frucht und sie mussten den Garten verlassen, sie gingen ihren eigenen Weg. Aber ab diesem Moment lesen wir davon, wie Gott ja, unsere Freundschaft wieder sucht und alles tut, um uns nahe zu sein. Vielen Dank. Dann haben wir von Henoch, Noah und Abraham gelesen, wie sie Freunde mit Gott geworden sind und sie immer einen Bund mit Gott geschlossen haben, aber eigentlich nur sie Freunde mit Gott wurden und der Rest des Volkes meistens eher zu Gott gehörte, aber nicht als Freund. Und wie sich das in Jesus verändert hatte. Dass Jesus auf diese Welt kam, uns Menschen gleich wurde und uns mit Gott versöhnte. Dass er die Beziehung wiederherstellte, dass er sie mit uns versöhnte, Beziehung wiederherstellte. Er rechtfertigte uns durch sein Kreuzestod. Unsere Schuld wird nicht mehr angerechnet. Und ja, durch die Stellvertretung, dass er für uns eingesprungen ist. Jesus hat alles dafür gegeben, die Freundschaft mit uns Menschen wiederherzustellen. Und nun liegt es an jedem Einzelnen von uns, diese Freundschaft anzunehmen und mit Jesus Schritte gemeinsam zu gehen. Jesus kann und Jesus will dein Freund sein. Wir erinnern uns vielleicht noch kurz an die Pharisäer, wo sie gesagt haben, er ist ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und für die Pharisäer war das etwas Schlechtes. Wenn Menschen mit Menschen abhängen, die Schlechtes tun, ist das nichts Gutes. Aber bei Jesus sehen wir, es ist für Jesus ein Zeichen seiner Herrlichkeit, selbst dem Menschen, der am weitesten weg von Gott ist, selbst ihm möchte Jesus nahe sein. Egal wie weit du von Gott weg bist, Jesus möchte dir nahe sein. Er kann und er will dein Freund sein. Aber es liegt an uns, wir werden nicht in die Freundschaft mit Jesus hineingeboren. Das macht uns das Neue Testament auch ganz deutlich, wo es heißt im Jakobus, ihr Treuelosen, oder andere Übersetzungen schreiben, ihr Ehebrecher. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und Jakobus macht uns klar, wir leben nicht mehr in diesem Garten Eden, in Beziehung zu Gott. Wir werden nicht groß mit dieser perfekten Freundschaft zu Gott, sondern wir werden groß in einer Welt, die das tut, was für sie selbst am besten ist. Und wir wachsen auf in dieser Welt. Und wir werden immer mehr wie die Welt. Wir denken wie die Welt, wir lieben wie die Welt. Und wir wollen so sein wie die Welt. Und je mehr wir sind wie die Welt, desto weniger sind wir wie Gott, sagt Jakobus. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Und da macht uns aber auch das Neue Testament klar, dass Jesus nicht auf die Welt gekommen ist, um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Johannes 3, Vers 17. Das heißt, wenn wir Jesus vertrauen und uns für ihn öffnen und mehr ihn lieben, mehr als die Welt ihn lieben, dann wird er einen ewigen Bund mit uns schließen, einen Bund der Freundschaft. Und was das heißt, das möchte ich mit euch jetzt ein bisschen weiter anschauen. und dabei werde ich mich ein bisschen Unterstützung holen von Drew Hunter, von seinem Buch Made for Friendship, der das auf eine sehr schöne Art und Weise aufgeschlüsselt hat. Wir werden uns ein paar Punkte nennen. Das erste ist, Jesus liebt uns mit tiefster Zuneigung. Wenn du an Jesus glaubst, du aber immer wieder Zweifel hast an ihn und an seiner Liebe für dich, dann höre jetzt gut zu. Jesus hat den größten Liebesbeweis für uns getan, den es jemals gab, ohne Zurückhaltung. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und wenn du sein Freund bist, dann bist du in Jesu Herzen und niemand wird dich da rausholen. Nichts wird das je ändern. Er liebt dich mit nie endender Liebe. Im Alten Testament sagt Gott einmal zu seinem Volk, ich hörte nie auf, dich zu lieben. Ich habe dir die Treue gehalten. Und auch das gilt heute noch für sein Volk. Nie hörte Gott auf, uns zu lieben. Er liebt uns mit ganzem Herzen, für immer. Und auch nicht aus Zwang. Es ist nicht, dass Jesus verdammt wäre, uns zu lieben. Er liebt uns, weil er es liebt, uns zu lieben. Es ist nicht ein Vertrag, den wir mit Jesus schließen. Ja, es ist ein Bund, den wir mit Gott haben, in seinem Blut. Aber es ist auch nicht nur irgendeine Beziehung, es ist eine echte, lebendige Freundschaft mit Gott. Mit all den Gefühlen, mit all den Freuden, die echte Freundschaft beinhaltet. Das heißt, es ist Sehnsucht da füreinander, es ist vielleicht auch ein Vermissen da und eine Freude, wenn man sich sieht. Und ich frage mich, haben wir Sehnsucht nach Jesus? Hast du Sehnsucht darauf, dass Jesus wiederkommt? Vielleicht wird sich Jesus mehr freuen, dich zu sehen, als du dich vielleicht freust, ihn zu sehen aktuell. Vielleicht hat Jesus mehr Sehnsucht, dich endlich wiederzusehen. Was ich ein sehr, sehr cooles Bild im Neuen Testament finde, schreibt Johannes in seinem 14. Kapitel. Und er schreibt da, lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Und was für ein cooles Bild ist das, dass Jesus zum Vater geht und da Wohnung für uns schafft. Ich stelle mir vor, wie Jesus sagt, Papa, können meine Freunde vorbeikommen und über Nacht bleiben? Haben wir genug Zimmer? Haben wir genug Betten? Jesus hat seine Jünger verlassen, die 12, mit denen er sehr viel Zeit verbracht hat, um für sie einen Raum beim Vater zu schaffen. Und das gilt nicht nur für die Jünger, es gilt für alle, die Jesus Freunde nennt. Und das gilt auch für uns heute. Jesus will auch uns, mit uns heute befreundet sein. Im 2. Timotheusbrief heißt es, er wird mich auch weiterhin von allen bösen Anschlägen retten und mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Gott macht Raum für uns bei sich selbst. Er will, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm für immer. Und darum ist Jesus gegangen. Und er wird wiederkommen, um uns zu sich zu holen. Aber vielleicht haben wir auch Angst, weil wir wissen, dass wenn Jesus wiederkommt, er auch Gericht bringen wird. Wir fragen uns vielleicht, was wird er sagen? Wird er wirklich glücklich sein, mich zu sehen? Bedenke das. Wenn Jesus heute dein Freund ist, dann wird er es auch sein, wenn er wiederkommt und Gericht halten wird. Er wird voller Freude alle deine Sünde und deine Schuld als vergeben betrachten, weil er für dich ja alles bezahlt hat. Ja, er wird sogar Dinge nennen, die du gut getan hast, und wird dich empfehlen. Es gibt ein paar Verse, die das mal unterstreichen. Unter anderem im Petrusbrief, da heißt es, doch dadurch soll sich der Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus sich offenbart, wenn er wiederkommt, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Jesus wird sich freuen, euch zu sehen, wenn er wiederkommt. Noch im 1. Korintherbrief heißt es, er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Und dann wird jeder das Lob von Gott erhalten, das er verdient. Aber manchmal fragen wir uns ja trotzdem, was denkt Gott von uns, wenn wir sündigen oder wenn wir versagen, wenn wir das Gefühl haben, oh Mann, jetzt muss Gott doch mal die Schnauze voll mit mir haben. Was geht dann in Gott vor? Wird er mich wirklich lieben? Kann er wirklich immer noch so eine Freude über mich haben, wie am ersten Tag? Vielleicht erinnert ihr euch dann an den Garten Eden und ihr denkt an Adam und Eva und sie sind aus dem Garten geflogen. Oder vielleicht habt ihr Geschichten im Kopf aus dem gelobten Land und das Volk Israel hörte nicht auf Gott. Und sie gingen nicht ins gelobte Land. Oder selbst Mose, der das gelobte Land nur sehen durfte, aber nicht hineinging, weil er untreu war. Oder viele andere alte testamentliche Geschichten. Und das macht uns vielleicht Angst oder es lässt uns die Freude nehmen. Aber auch dann gilt, er liebt dich als sein treuer Freund. Jesus hat für dich alles bezahlt. Er wird nicht mehr sagen, ich habe das erste Mal für dich gezahlt und das zweite Mal und das dritte Mal, aber das vierte Mal, das musst du auf deine eigene Kappe nehmen. Das wird er nicht sagen. Das ist eine der größten Wahrheiten, die wir als Christen nie genug verinnerlichen können, dass Gott uns tatsächlich liebt. Dass Gott uns tatsächlich liebt. Immer wieder im Laufe unseres Lebens werden wir das über die verschiedensten Art und Weisen wieder in Frage stellen. Und immer wieder kommt der Gedanke, liebt uns Gott wirklich? Und ja, er liebt uns wirklich. Ich musste ein bisschen an Noah denken. Nach der Sinnflut hat Gott zu Noah gesagt, ich werde nie wieder eine Sinnflut über die Erde kommen lassen. Ich werde euch dafür ein Zeichen geben, den Regenbogen. Und so ist es irgendwie auch mit dem Bund von Jesus. Wo Gott sagt, ich werde nie wieder dich wegstoßen, dich aus dem Garten, aus meiner Gemeinschaft wegstoßen. Für immer bist du in meinem Herzen. Du bist mein Freund, jetzt und für immer. Egal wie sehr du an mir zweifelst, egal wie sehr in dir vielleicht Misstrauen ist, ich bin für dich da, sagt Gott. Und dann können wir uns vielleicht vorstellen, wie Eltern und ihre Kinder. Oder wie ein guter Freund und ihr seht, wie die Kinder vielleicht ein bisschen chaotisch leben oder Kumpels sich für eine falsche Entscheidung, treffen und wie sie das Leben auf den Kopf stellen. Aber du wirst als Elternteil nie sagen, oder meistens nicht sagen, jetzt ist vorbei, jetzt bin ich nicht mehr deine Mama, jetzt bin ich nicht mehr dein Papa. Sondern du wirst als Mama oder als Papa denken, okay, das war nicht schlau, vielleicht habe ich es dir sogar gesagt, aber du wirst großes Mitgefühl haben mit deinem Kind und du wirst da sein. Und genauso mit deinem Kumpel und mit deiner Freundin, auch wenn sie im Leben viele schlechte Entscheidungen trifft, wirst du sagen, okay, das bedauere ich und das tut mir weh, aber ich bin da und ich lasse dich doch nicht alleine. Ein guter Freund ist nah, wenn du ihn am meisten brauchst. Und das gilt für Gott insbesondere. Er schämt sich nicht für dich, er ist da. Das ist Jesus. Seine Liebe hört nicht auf. Aber woher weiß ich denn, dass seine Liebe nicht aufhört? Er hat einen Bund geschlossen mit uns durch sein Opfer am Kreuz. Und wir haben es eben schon gehört in der Lesung, Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seinen Freund hingibt. Und das hat Jesus für uns getan. Er hat es vorangekündigt und dann ist er ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gegeben für seine Freunde, auch für uns. Und wenn er bereit ist, sein Leben für uns zu geben, den größten Liebesbeweis zu geben, würde er uns je aufhören zu lieben, wenn er schon alles für uns gegeben hat? Ein anderer Punkt ist auch, weil er uns schon immer liebte. Es ist nicht nur, dass Jesus schon den größten Beweis gegeben hat, dass er uns liebt, sondern in der Gottes Wort, in der Bibel heißt es auch, dass Jesus schon uns immer liebte. Und wir werden uns mal kurz einen Vers anschauen. Oder auch nicht. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und dann heißt es weiter, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Und dann heißt es weiter, nicht ihr habt mich ausgewählt, nicht ihr habt euch für mich entschieden, sondern ich habe euch ausgewählt, ich habe mich für euch entschieden. Er hat uns auserwählt. Er wusste, auf wen er sich einlässt. Er wusste, wer du bist. Und er wusste ganz genau, für wen er in die Welt kam und für wen er ans Kreuz ging. Es gibt ein schönes Zitat von Thomas Goodwin, ein Puritaner. Und er hat mal gesagt, Gott ist dein uralter Freund von Ewigkeit her. Er hat dich geliebt, seit er sich selbst liebt. Es gibt keinen Augenblick, in dem er uns nicht geliebt hat und seine Gedanken auf uns gerichtet hat. Oder wie es in einem schönen Kinderlied aus meiner Kindheit heißt, vor Millionen vor Jahren, wo die Dinos schon waren, hat Gott fröhlich gelacht und an dich gedacht. Wenn du Jesu Freund bist, wie kannst du wissen, dass er dich immer lieben wird, weil er es schon immer tat? Ein zweiter Punkt ist, dass Jesus voller Mitgefühl für uns ist. Jesu ist super empathisch. Er weiß, wie es dir geht und er weiß, wie es sich anfühlt, wie es dir geht. Wir haben manchmal die Vorstellung, ja, Gott ist im Himmel und Gott ist weit weg. Und jetzt ist selbst Jesus auch noch im Himmel. Und kümmert er sich überhaupt um uns hier unten? Weiß er wirklich, wie es mir geht? Aber lasst uns vor Augen halten, was wir von Jesus wissen aus der Bibel, wo er hier auf Erden war. Wir lesen von der Geschichte von Lazarus. Da heißt es, als Lazarus gestorben ist, da heißt es in der Bibel, das ist einer der kürzesten Verse, war ein toller Vers zum Auswendiglernen in der Bibelschule. Da brach Jesus in Tränen aus. Bei Luther heißt es, und Jesus weinte. Seht einmal, sagen die Juden, die dabei stehen, seht einmal, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Jesus war so voller Freundschaft mit Lazarus, dass Jesus weinte, als er starb, weil er sein Freund war. Und Jesus weinte nicht nur mit um Lazarus, sondern er weinte noch mit seinen anderen Freunden und Leuten um ihn herum. Im Vers davor heißt es, oder ein paar Versen davor, als Jesus sah, wie sie weinte, die Schwester von Lazarus, und ebenso die Juden, die mit ihm gekommen waren, wurde auch er innerlich aufgewühlt. Man merkt so, die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, sie trauern und sie sind betrübt und vielleicht verzweifelt und das hat Jesus zutiefst bewegt und er war sehr erregt. Jesus weint mit seinen Freunden. Sollte er nicht auch mit uns weinen, wenn wir weinen? Nicht nur damals, auch heute weiterhin. Die Bibel beschreibt uns nicht einen irdischen Jesus, der sich von dem himmlischen Jesus unterscheidet, sondern er sagt das, die Bibel sagt, das ist Jesus. Und so ist Jesus. Und ihr wollt Jesus kennenlernen, dann schaut in die Bibel und lest, was Jesus tat, was er sagte, wie es ihm ging, wie betrübt er manchmal war und innerlich mitgenommen von den Menschen, die er sah, von dem Elend, das geschah. Er wurde Mensch, um ganz so zu sein wie wir, nur ohne Schuld. Er kannte Schmerzen, er kannte Schwäche, er kannte Scham und er kannte alle menschlichen Emotionen. Und wenn du Jesu Freund bist, weiß er nicht nur, was du fühlst, sondern auch, wie es sich anfühlt, so zu fühlen. Und er fühlt mit dir, gerade jetzt. Und wenn du eine schlimme Zeit in deinem Leben hast und du bist zu Hause, vielleicht bist du alleine und du bist verzweifelt, dann darfst du wissen, Jesus ist da und Jesus weiß, wie du dich fühlst und er fühlt mit dir. Und im Hebräerbrief heißt es, und er hält Fürbitte für uns beim Vater. Jesus fühlt mit uns von ganzem Herzen. Und wenn du sein Freund bist, dann ist er dein Freund. Und nie hat er und nie wird er sein Herz vor dir verschließen. Und es gibt noch ein paar andere Punkte, die Jesu Freundschaft zu uns auszeichnen. Das ist seine Offenheit. Auch in dem Vers eben haben wir auch gelesen, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ich sage euch, was ich vorhabe. Ich habe euch alles gesagt. Immer wieder, ja, schreibt uns die Bibel vor, was passieren wird, was kommen wird, was Gott tun wird, was er für uns verheißt. Es ist eine Freundschaft, die offen und transparent ist. Es ist eine Botschaft, die Jesus hat, die voller Liebe ist und voller Wahrheit. Und auch da habe ich jetzt zu wenig Zeit, weiter darauf einzugehen. Aber auch das ist ein Punkt. Jesus spricht zu uns in Liebe, aber auch in Wahrheit. Das ist wie der Spruch aus den Sprüchen: Die Schläge des Freundes meinen es gut, doch die Küsse des Hassers sind trügerisch. Aber wie verändert uns diese Freundschaft zu Jesus? All das, was wir besprochen haben, gehört in Freundschaft. Es ist Offenheit, es ist Treue, es ist Liebe und so weiter und so fort. Und wir haben ein bisschen angeschaut, wie Jesus das zu uns lebt. Aber wie leben wir das, wenn wir unsere Freundschaft zu Gott haben? Also das ist das, wie Jesus zu uns ist. Aber wie sind wir zu Gott? Wie schaut das aus? Jesus ist ja Gott. Wie kann ich Freundschaft mit Gott pflegen? Das funktioniert vielleicht ein bisschen anders, als Freundschaft hier auf Erden pflegen. Wir sagen mal, Jesus ist König, Priester und Prophet. Damit können wir auch was anfangen. Wir können sagen, okay, Gott ist König. Das heißt, ich höre auf ihn und ich akzeptiere seine Autorität. Wir können sagen, er ist Priester und wir können das Opfer, was er tat, das können wir annehmen und sagen, ja, ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und er ist Prophet und er hat Worte des Lebens und in ihm, von dem, was er sagt, wissen wir, wie Gott ist. Und wir können auf sein Wort hören. Aber wie sind wir Freund? Wie sind wir Freund von Jesus? Und da möchte ich ein paar Punkte machen. Erstens, Freundschaft mit Gott ist ein Privileg und sich daran zu freuen. Wenn du dir vor Augen hältst, Jesus ist für uns gestorben und er ist Gott und er geht uns nach, das ganze Alte Testament bis ins Neue, bis heute, dann denkst du vielleicht, oh Mann, hat Gott jetzt ganz schön viel Aufwand getrieben für mich. Und je nachdem, was dein Selbstwertgefühl so sagt, bist du vielleicht verzweifelt oder freudig darüber. Aber es gibt keinen Grund. Also vielleicht haben wir Grund und vielleicht fühlen wir uns auch demütig. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, wenn du mit deinem besten Freund abhängst, dann denkst du vielleicht, oh Mann, womit habe ich verdient, mit denen hier abzuhängen? Wie cool sind die? Da passe ich ja gar nicht rein. Und vielleicht geht es ja auch mit Gott so, dass du denkst, wie wunderbar ist es, dass Gott mich seinen Freund nennt und ich Gott meinen Freund nennen darf. Aber das passt doch gar nicht. Gott ist heilig, Gott ist Gott ist groß und ich bin irgendwie nicht so heilig wie er und ich bin nicht Gott. Habe ich das überhaupt verdient? Und dann dürfen wir feststellen, nein, wir haben es nicht verdient. Das ist das, was man Gnade nennt. Aber er freut sich daran. Und es gibt keinen Grund, dass wir deswegen betrübt sind und sagen, okay, das ist mir zu viel, ich will das nicht. sondern wir sollen uns an seine Gnade erfreuen. Wir sollen an seiner Freundschaft Freude haben. Ja, wir haben es nicht verdient. Aber lass es uns nicht zum Problem werden, dass wir es nicht verdient haben. Und lass es uns auch nicht probieren zu verdienen. Wenn du denkst, ich habe die Freundschaft mit Gott nicht verdient, aber dafür sorge ich jetzt, dass ich es verdient habe, das funktioniert nicht. Freundschaft mit Gott ist immer unverdient. Mühe dich nicht ab, Gottes Freundschaft zu verdienen. Da geht etwas kaputt. Wir sollten uns daran freuen. Zweitens, wir sind für die Gemeinschaft geschaffen. Das hatten wir schon jetzt einige Male deutlich besprochen. Und auch für die Gemeinschaft mit Gott, wie es früher im Garten Eden war, wo Gott mit den Menschen wandelten. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft untereinander und zur Gemeinschaft mit Gott. Und es gibt einen schönen Vers in der Offenbarung, den hatten wir jetzt auch im Seniorenkreis schon gehört, glaube ich. Da heißt es, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Das ist aus dem Sendschreiben, wo Jesus zu der Gemeinde in Laodicea spricht. Wer mich ruft und hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Jesus schreibt das nicht an Menschen, die Gott nicht kennen. Er sagt nicht, lass mir euer Herz rein, sondern er sagt das zu einer Gemeinde, die ihn kennt. Und ihr sagt, ich möchte zu meiner Gemeinde gehen und ich möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Ich werde mit ihnen ein Mahl halten. Wir werden gemeinsam essen. Wir werden Gemeinschaft pflegen. Wir werden reden. Wir werden eine gute Zeit miteinander haben. Gott will Gemeinschaft mit uns und mit seiner Gemeinde haben. Dasselbe gilt für uns heute. Und das können wir machen, indem wir Gemeinschaft in der Gemeinde pflegen und auch Abendmahl feiern. Im Abendmahl drücken wir nichts anderes aus, als dass wir sagen, Jesus ist mein Freund und die hier stehen, das sind auch meine Freunde. Ja, Freundschaft mit Gott und miteinander, das ist das Abendmahl. Aber zu einer guten Freundschaft gehören auch Gespräche. Nicht nur das Miteinander-Essen, dass wir miteinander reden. Und Gott redet zu uns durch sein Wort. Und wir können zu Gott reden durch Gebet. Gott öffnet sein Herz in der Bibel. Und wir können die Bibel lesen, um einfach nur zu lernen. Oder wir können die Bibel lesen, um Gottes Stimme zu hören. Und zu hören, wie sein Herz tickt für uns, wie sein Herz schlägt für uns. Wie diese Bibel ein Liebesbrief für uns wird. Und so können wir auch zu Gott beten. Manchmal sind unsere Gebete vielleicht eher wie so ein Notruf. Ja, kurz und knackig, die wichtigsten W-Fragen sind drin. Aber unser Gebet sollte vielmehr ein langer Brief sein an eine gute Freundin oder einen guten Freund. Oder ein langes Telefonat, was man hat, was nicht mehr aufhört. Oder vielleicht einfach eine kurze Nachricht, wo man sagt, hey, wie geht's dir gerade? Ich denke an dich. Lass uns mit Gott reden, lass uns unser Herz öffnen und Gott sagen, wie es uns geht. Gott will, dass wir mit ihm reden. Ja, er weiß, wie es uns geht und will trotzdem hören, wie es uns geht. Er will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir gemeinsam Zeit mit ihm verbringen. Und das geht mit der Bibel und mit Gebet. Das sind die beiden Hauptformen der Gemeinschaft für uns. Wir sollten nicht beten und lesen, um eine Belohnung zu bekommen, dass wir sagen, okay, Gott segnet uns dadurch, sondern dass wir Zeit mit Gott verbringen und Gemeinschaft haben mit unserem besten Freund. Ein vorletzter Punkt ist Treue halten. Zur Freundschaft mit Gott gehört auch, dass wir auf Gott hören. Ja, er ist König, aber er ist unser Freund. Ja, er ist unser Freund, aber er ist auch König. Es ist nicht nur ein Privileg, mit Gott befreundet sein zu können, sondern es ist auch eine Aufgabe und Verantwortung, auf seinem Willen zu hören und zu tun, was er sagt. Das lesen wir schon zwischen Jonathan und David, ein schönes Beispiel, wo Jonathan sagt zu David, was willst du, was kann ich für dich tun, was ist der nächste Schritt? Dann sagt David ihm, was er tun soll und das passiert dann auch. Oder wir lesen es im Neuen Testament, wo ihr sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Anweisungen folgt. Wenn wir sagen, dass wir Jesu Freunde sind, dann müssen wir auch Jesu Freunde sein. Dann müssen wir auch sagen, ich vertraue ihm, ich vertraue seinen Worten, ich vertraue auch seinen Weisungen und ich gehe den Weg, den er mich lehrt. Und das Wenn ist nicht die Voraussetzung, aber es ist die Folge. Es ist nicht, wenn ihr meinen Anweisungen folgt, dann seid ihr meine Freunde, sondern ihr seid meine Freunde. Darum haltet meine Anweisungen. Wir können uns seine Freundschaft nicht verdienen, auch nicht, wenn wir seine Anweisungen befolgen. Und Jesus ist ja ans Kreuz gegangen, weil wir nicht seine Anweisungen gefolgt haben, weil wir ungehorsam waren. Wir haben es nicht verdient. Aber doch wäre es komisch, wenn wir zu sagen, Jesus ist mein bester Freund und das, was ihn ans Kreuz geschickt hat, das feiere ich immer noch und das mache ich jeden Tag. Das wäre komisch. So können wir nicht leben. Freundschaft spiegelt Freundschaft wider. Auf Freundschaft antworten wir mit Freundschaft. Auf Offenheit mit Offenheit. Treue mit Treue. Liebe mit Liebe. Leben mit Leben. Jesus gab uns sein Leben. Dann sollten wir auch unser Leben für ihn geben. Und wenn er für uns starb, wegen unserer Sünde, wie können wir da den wir lieben, ja, immer wieder das tun, was ihn ans Kreuz brachte? Fällt es uns einfach, gegen Jesus zu sündigen, sein Wort zu missachten, dann, weil wir von unserem Freund uns mehr und mehr distanziert haben und wir uns mit der Zeit wegbewegt haben von ihm, seine Nähe nicht mehr suchen, seine Wahrheit nicht mehr in unser Leben hineinsprechen lassen. Je weniger kennen wir Jesus als unseren Freund. Zu Jesus zugehörig wissen ist der nächste Punkt. Freundschaft mit Jesus heißt, dass wir nicht allein sind, zu keiner Zeit. Niemals. Wir können nicht mehr sagen, ich habe keinen Freund, wenn wir Jesus als Freund haben. Wir gehören zu jemandem. Selbst in den größten Lebenskrisen, selbst wenn wir uns ganz alleine fühlen, selbst wenn unsere besten Freunde uns nicht verstehen und wenn die Menschen, die wir lieb haben, uns anklagen, vielleicht auch zu Unrecht, dürfen wir wissen, er ist da. Er kennt wirklich die Wahrheit. Er weiß wirklich, wie es mir geht. Und er ist es auch, der mir Identität gibt. Ich weiß, ich gehöre zu Jesus, komme, was wolle. Jesus ist meine Anker und meine Zuflucht. Jesus versteht dich. Wenn du keine Ahnung hast, wo oben und unten in deinem Leben ist, weil alles auf dem Kopf steht, Jesus gibt dir Orientierung. Wenn du in Christus bist, dann hast du Christus. Und er kennt dich, dein wahres Ich, und er bleibt bei dir. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zur Zielgerade. Das ist tatsächlich jetzt mein letzter Punkt. Seine Freundschaft verändert unsere Freundschaften. Freundschaften, leben wie Jesus, heißt befreundet sein mit Jesus. Weil es passiert, was immer passiert. Du wirst wie deine Freunde. Ein Eisen schärft das andere, heißt es in den Sprichwörtern. Und ja, Jesus ist das perfekte, schliffene Schwert. An ihm können wir nicht mehr viel schleifen, aber er kann uns schleifen. Er beeinflusst uns. Wenn wir seine Nähe suchen, Zeit mit ihm verbringen, im Gebet, in der Bibellese, im Abendmahl, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, dann werden wir immer mehr ein Stückchen wie Jesus. Und wir leben immer mehr ein bisschen wie Jesus, sehen die Welt mit seinen Augen. Wenn wir uns Jesus nähern, werden wir ihm ähnlich. Und dasselbe gilt, ja, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, auch heute. Er macht es möglich, Freundschaft mit ihm zu haben und er gibt uns die Kraft, gute Freunde zu sein, weil wir seine Spiegelbilder sind und ihn immer mehr widerspiegeln. Und zweitens hilft es uns, ein guter Freund zu sein, oder Freundschaften zu führen wie Jesus, weil er uns die Freiheit gibt, Zeit für andere zu haben. Eine Freundin von mir, sie hat in der Küche einen Kalender hängen, da steht, Freundschaft kommt von Freiheit. Und diese Freiheit, die gibt nur Gott allein. Jesus gibt uns das, was wir brauchen. Er gibt uns Liebe, er gibt uns Bestätigung, Erfüllung, Identität. Sodass wir das nicht bei anderen Sachen suchen müssen oder bei anderen Leuten. Mit Jesus, ja, werden andere nicht zu Göttern für uns. Wenn du deine ganze Hoffnung, deine ganze Freude, deinen ganzen Sinn in deinem Lebenspartner suchst, dann machst du diesen irgendwann kaputt. Das kann der nicht halten. Wenn du deine ganze Freude, alles, was du brauchst, wo du nach Sehnsucht hast, du das in deinem besten Freund suchst oder in deiner Freundin oder wer auch immer, dann machst du das zu einem kleinen Gott. Und du machst dich abhängig von anderen Menschen. Und das, was so schön war am Anfang, das wird irgendwann kaputt gehen. Und wenn Jesus in deinem Herzen bleibt, auf dem ersten Platz, dann hast du die Freiheit und die Unabhängigkeit, ein guter Freund für andere zu sein, weil die Erwartungen nicht unergründlich groß sind. Francis Schäfer, und da möchte ich abschließen, hat mal gesagt, wenn jemand versucht, in einem Freund alles zu finden, was er braucht, zerstört er genau das, was er will und zerstört denjenigen oder diejenige, den er liebt. Er saugt ihn aus, verzehrt ihn und sowohl der Freund als auch die Beziehung gehen zugrunde. Und in Christus dürfen wir wissen, Christus ist die Quelle, die nie aufhört. In ihm können wir unsere Liebe suchen, unsere Bestätigung, alles, was wir brauchen. Er ist wie die Niagara-Wasserfälle, die einfach nur geben und powern. Und von ihm kriegen wir das, was wir brauchen, um frei und unabhängig zu sein von unseren Freunden, damit wir sie nicht überlasten mit unseren Erwartungen und mit unseren Wünschen. Und so können wir ein guter Freund sein in dieser Welt, wenn wir ein guter Freund sind zu Jesus und in Jesus. Amen.